Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo,
was dich bewegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören. Wir waren ein wenig verwirrt, weil das die Technik hier irgendwie so wirkte, als würde sie gar nicht aufnehmen. Aber hat sie dann aber und dann habe ich einfach losgesungen und dann war alles gut. Puh.
Aber es ist wirklich...
Alles gut.
Es ist wirklich lange her, dass wir ein Technikproblem hatten.
Das war auch kein Technikproblem, es sah nur so aus.
Aber weil früher hatten wir das häufiger. Ja. Wir haben ja neue Mikros seit, keine Ahnung wie lange.
Ein Jahr inzwischen? Oder?
Ein Jahr? Nein, kürzer. Ja. Nein, viel kürzer.
Okay.
Halbes, würde ich sagen.
Gut.
Naja, auf jeden Fall, früher hatten wir häufiger das Problem, weil diese Steckverbindung irgendwie Mist war und dann war man sich nicht sicher, ob es aufnimmt und in welcher Lautstärke und dann musste man das nochmal reinstecken und wieder rausholen und keine Ahnung was.
Das hat
und
richtig jetzt, genervt.
Das hat richtig genervt und ich habe mich in der Sekunde daran erinnert.
Genau, das war richtig so, schon wieder nicht, wir haben doch gar nichts umgestellt. Wieso ist es denn jetzt völlig anders? Ich habe gar nichts gemacht. Doch, hast du.
Ja, also auf jeden Fall, das hat uns immer zusammen.
Das ist die gleiche Einstellung wie letztes Mal. Wie kann es sein, dass es einen anderen Ausschlag gibt?
Ton hat. Aber das haben wir richtig, richtig lange, richtig lange nicht mehr gehabt. Und ich hatte neulich ein Gespräch mit einer, Firma, Agentur, wollte ich sagen, aber ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, die sich um Podcasts kümmern und alles das, was ich mir gewünscht habe, davon konnten sie dann aber leider nicht, weil es vorrangig um die technische Unterstützung ging. Und das war aber in dem Angebot, was ich da gesehen habe auf Instagram, Geheiminformationsquelle, war nicht so egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Die hat auf jeden Fall, die Dame, mit der ich gesprochen habe, hat reingehört in unseren Podcast und hat gesagt, wow, super Klangqualität.
Okay.
Kein Witz. Also und theoretisch wollte sie mir ja was verkaufen. Das heißt, eigentlich hätte sie sagen müssen, oh Gott, das ist ja ganz schlimm.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, oh, richtig gute Mikros. Ich so, ja, also wir finden die auch super, aber es ist gar nicht so dieses typische Podcast-Setting, weil auf Instagram haben alle Leute so Metallarme, die so reinragen. Ja,
sieht aber auch lässig aus dann.
Mit einem riesen Mikro,
das
haben wir nicht.
Ja, wir hatten ja vorher einen so ein Standmikro und jetzt haben wir zwei rangeklippte. Und
die Qualität ist auf jeden Fall 1000 Mal besser.
Ja, die sind auch noch Bluetooth, also ist auch noch, geleitet und es ist alles okay.
Ja, gut.
Und jeder, der uns zuhört, ist so, wovon redet ihr? Die Klangqualität ist eine Katastrophe.
Ja, also die Profis aber haben wir gesagt, gut. Es ist eine richtig gute Klangqualität. Ja, herrlich.
So haben wir das auch.
Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du dich auch schon auf den Urlaub freust, aber jetzt haben wir genug über Mikros geredet, das dauert sonst zu lange. Wir müssen
wir
loslegen
zu tun heute.
Mit unserem Thema.
Gut, ist ja noch nicht Urlaub, also wir haben noch ein bisschen, insofern kann man das ja noch...
Ja, leider fast 4 Wochen, ne? Wir dachten irgendwie ist kürzer.
Ich dachte irgendwie,
Naja. Aber bis dahin passieren auch noch ganz viele aufregende Dinge. Wir haben ja ein Kind, was die Schule abschließt dieses Jahr und so. Ja. Also da steht auch noch ein bisschen was an. Diese Woche sind wir auf einer Hochzeit eingeladen, eines alten Freundes von dir.
Ja.
Also insofern haben wir noch ein paar Sachen vor uns.
Ja. Ja, das ist viele gesellschaftliche Anlässe. Cool, geil.
Da freust du dich schon richtig drauf, oder?
Ja, doch.
Ja.
Ich habe auch schon überlegt, was ich dann jeweils anziehe, worauf ich mich freue, wenn es keine Trainingskleidung ist, sondern so ein Anzug mit Krawatte. Das ist schön.
Also im Prinzip
man kann dann nicht im Adidas-Anzug, das ist nicht...
In einer kurzen Hose könnte man vielleicht kommen. Doch, ich glaube, das würde da beim Abiball oder auch in der Schulaula, glaube ich, würde nicht weiter auffallen, glaube ich,
Ich muss immer noch irgendwie dieses Ding bringen, mir auf meinen Anzug die Adidas-Streifen seitlich zu machen. Das brauche ich eigentlich noch.
Ja, ich glaube, dass es Menschen gibt, die so auf so eine Idee schon mal gekommen sind.
Ja.
Wahrscheinlich wäre es so Infringement oder so. Das darf man, glaube ich, nicht.
Was ist das?
Naja,
also ich darf die Streifen nicht benutzen.
Genau.
Ja, okay.
Ja.
Dann nicht.
Du könntest auch zwei Streifen. Ich glaube, es gibt so Hosen, die so zwei Streifen, also dunkle Hosen. die so Streifen also auf der Seite haben.
Dafür muss ich ja auch mindestens 2 Trainingshosen kaputt machen und einen Anzug. Also insofern,
vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit,
dass ich das hinkriege, also ist ja bei null.
So ja, sehe ich auch nicht. Nee, ich finde, eigentlich ist mir nur gerade aufgefallen, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, dass man dazu mal eine Folge machen könnte, weil ich weiß, dass das in vielen, vielen Familien in Deutschland ein großes Problem ist, weil so wie wir damit umgehen, also dass du sagst, ich finde das ganz furchtbar.
Ja.
Und das nicht zu bewerten aus Sicht der Familie, aus Sicht des Kindes oder aus Sicht von mir als deiner Partnerin, das nicht zu bewerten als du hast keinen Bock auf das oder du schätzt das nicht wert oder du magst uns nicht.
Ah, nee, das hat aber nichts zu tun.
Genau, aber das ist etwas, das was richtig, anderes, richtig so schwer ist.
Ja, ja, so eine Unterhaltung kann schiefgehen, ist richtig.
Genau.
Es geht tatsächlich um die Hose, also im Wesentlichen.
Naja, es geht...
auch um die Menschenmengen, ja, okay.
Genau,
aber trotzdem will ich ja da sein und das mit klarer erleben, so ist ja nicht.
Ja, aber das ist, viele Dinge können wahr sein.
Ja, genau.
Und das ist ganz selten der Fall, dass Menschen das nicht als Angriff werten. Mhm. Und dass daraus nicht ein riesiger Konflikt entsteht.
Ja.
Also ist ja nicht so, dass das in deinem Leben nicht auch schon anders war.
Nee, das hat schon Konflikte gegeben, doch.
Ja, genau. Und ich glaube, das wäre eigentlich ganz interessant, fällt mir jetzt gerade auf, wo wir drüber sprechen.
Okay.
Wäre das ganz cool, vielleicht darüber mal zu sprechen. Das auseinanderzunehmen so ein bisschen, weil das, glaube ich, schwer ist. Okay, wir sprechen aber heute über... Wie viel Zeit ist vergangen?
Was sammeln wir denn?
Über Hypermobilität.
Hypermobilität.
Ja, ein häufig gewünschtes Thema, immer wieder.
Hyper.
Wie bitte?
Hyper.
Ja.
Was denn?
Du bist ein Clown gefrühstückt heute Morgen.
Ja, geht so.
Ah ja, okay.
Wie heißt der Sänger noch?
Scooter.
Scooter, ja, richtig korrekt.
Hyper.
Ja.
Okay, Ja, also häufig gewünschtes Thema, nicht immer explizit, weil manchmal ja nicht klar ist, dass die Frage oder die Fragestellung auf Hypermobilität hinausläuft, sozusagen. Aber es ist was ja, wir häufig sehen und vielleicht gar nicht so häufig, wie man denkt. Weiß ich nicht genau, was man denkt.
Ja. Genau, also einmal, ich habe gerade mal versucht rauszufinden, wie die Zahlen sind und das ist sehr uneinig und so empfinde ich das auch. Also in meinem Empfinden ist es so, dass ungefähr 5% der Frauen hypermobil sind und ungefähr 1-2% der Männer und damit meine ich...
1-2%.
Prozent der Männer, genau. Und damit meine ich so richtig sozusagen. Und dann gibt es andere Zahlen, wo gesagt wird, okay, 25% der Frauen haben hypermobile Anteile, gehen in die Richtung oder so, aber so richtig hypermobil heißt halt im Wesentlichen, dass die Gelenke sich überstrecken können. Das heißt also, wenn man den Ellenbogen ausstreckt, ist die Frage, zeigt der Oberarm in dieselbe Richtung wie der Unterarm oder kann man den Unterarm weiter rüberstrecken in die andere Richtung? Das Gleiche gilt für die Knie und das Gleiche gilt auch für alle anderen Gelenke, da kann man es aber nicht so einfach sehen. Genau. Und das hat...
Also ich würde sagen, es gibt so bestimmte Gruppen, wo man denkt, nein, das sind auf jeden Fall mehr als 5%.
Genau.
Aber wenn man dann sozusagen die anderen Körpertypen, die du ja damals auch in dem Buch geschrieben hast, was 10 Jahre alt ist, crazy enough.
Ach komm.
2016 ist das rausgekommen.
Ach,
wir
komm.
Haben 26.
Laber.
Ja, vor 10 Jahren, richtig verrückt. Weil wenn man da, beschreibst du 10 Körpertypen und davon ist...
Die Katze, ja.
Genau, ist nur ein Körpertyp das, was
so
Hypermobilität ist.
Genau, ja. So ist es auch. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass die Körpertypen jetzt unbedingt gleich verteilt sind und jeder jetzt clean 10% hat.
Ja.
Aber so viele sind das nicht, die so richtig hypermobil sind.
Mhm. Aber man hat irgendwie das Gefühl, weil es gibt so Bubbles, wo man das Gefühl hat, da versammeln sich vor allen Dingen Frauen, die hypermobil sind.
Also ganz klar viel mehr Frauen. Also mindestens das Dreifache sind Frauen. Also einen richtig hypermobilen Mann habe ich in meinem Leben vielleicht auch nur so 15, 20 Mal gesehen.
Mhm. In 30 Jahren?
Genau. Mhm. Also natürlich gibt es bewegliche Männer und welche, die viel dafür tun und so, aber die so, also so, dass es ein, ja, man muss darüber reden, das ist halt nichts Positives in dem Sinne. Das ist halt das Problem. Und diese Bubbles, von denen du sprichst, das ist natürlich, wenn du in eine Yoga-Gruppe gehst, da kannst du davon ausgehen, dass 100% aller Anwesenden hypermobil sind, sonst wären sie nicht da, weil Yoga nervt richtig, wenn du nicht hypermobil bist.
Ja.
Das ist so. I know, I've been there.
Bist du hypermobil?
Ich bin, nee, an der Grenze. Ich bin sehr beweglich für einen Mann, aber nicht hypermobil.
Okay. Und ist es beim Pilates auch so? Reformer Pilates?
Schon, ja. Also nicht unbedingt, nicht ganz so, aber schon sehr ausgeprägt. Das hat dann wieder ein bisschen andere Gründe. Also es ist einmal so, dass Yoga erfordert diese Beweglichkeit, sonst kannst du einfach nicht mitspielen. Aber dann ist es so,
weil dass du in die Position nicht
kommst reinkommst. Gar nicht rein. Ja. Und dann ist es so, mach das und es tut dir einfach weh. Und alle anderen sind so, wo ist dein Problem?
Ja.
So. Dann ist es aber auch so, dass...
Was ja auch so, sich so ein selbstverstärkendes System ist. Ne?
Natürlich, ja klar.
Also wenn 100% der Anwesenden hypermobil sind und dann kommt eine Person rein, die es nicht ist und alle anderen können die Position, dann wirkt es ja auch so wie, okay, die haben lange genug geübt.
Genau.
Die können das,
weil sie heftig sind.
Weil sie, genau, und ich bin.
Die können auch heftig sein, das ist nicht der Punkt, aber ist natürlich für die eine, für den einen, der dann da steht, also du gehörst auf jeden Fall nicht dazu.
Ja. Okay.
Ja. Gut. Also vielleicht einen anderen Schritt zurück sozusagen, weil die Konsequenzen ergeben sich ja dann daraus. Vielleicht das Wichtigste ist, dass Beweglichkeit immer als uneingeschränkt positiv gesehen wird, und zwar bei mehr oder weniger allen. Und ich habe wirklich viele Menschen, die bei mir reinkommen und sagen, ich wäre gern beweglicher. Und so ist es aber nicht, sondern es gibt eben Dinge, da ist mehr besser. Das ist bei Liebe so. Bei Geld,
bei Liebe.
Bei Geld weiß ich jetzt nicht. Vielleicht so, aber ein besseres Beispiel oder ein besserer Vergleich ist auf jeden Fall Temperatur. Da gibt es zu wenig und es gibt zu viel. Es gibt auf jeden Fall zu viel Temperatur. Und es gibt die goldene Mitte, die bei mir so bei 10 bis 15 Grad liegt. Da sind wir uns alle einig. Ja.
Ich finde schon, dass du heute einen Clown gefrühstückt hast. Also. Und ich hänge immer noch bei, ist mehr uneingeschränkt positiv bei Geld? Finde ich eine geile Frage.
Weiß auch nicht.
Ich hänge da gerade noch. Ich war jetzt noch gar nicht, entschuldige, ich habe deinen Redefluss unterbrochen.
Okay, aber so ist jedenfalls Mobilität. Also es ist nicht so, dass mehr Beweglichkeit besser ist als weniger, das kannst du so nicht sagen. Sondern es gibt zu steif, keine Frage. Also wenn du nicht in der Lage bist, dir ein T-Shirt anzuziehen, dann hast du zu wenig, ganz klar. Und es gibt zu viel. Und das Problem an zu viel Beweglichkeit ist, dass du einfach instabil wirst. Das heißt also, wenn du...
Ich weiß das. Mir brauchst du das nicht zu sagen.
Genau. Das heißt, je beweglicher du bist, umso mehr Kraft brauchst du, um deinen Körper zu stabilisieren, dass er einfach beisammen bleibt und die richtige Position beim Gehen, beim Heben, beim sonst was hält. Und wenn du nicht genug Kraft für deine persönliche Beweglichkeit hast, dann geht es dir schlecht. Das heißt, du kriegst entweder die Dinge des Alltags nicht auf die Kette, du bist platt nach 2 Stufen, du bist fertig nach 500 Meter Gehen, du kannst nichts heben und du hast Schmerzen.
Ja.
Und dein Alltag überfordert dich, weil jede Bewegung eine Überforderung deines Systems ist, weil du dich nicht zusammenkriegst.
Ja, und das Interessante ist, also ich spreche aus Erfahrung, falls man das gerade nicht verstanden hat, wenn ich eine Bewegung mache, wie ich mache eine Kniebeuge, dann habe ich gefühlt, also wenn ich es schaffe, in meinen Körper reinzufühlen, dabei machen natürlich die wenigsten Menschen, weil dann, wenn man die Aufforderung kriegt, macht eine Kniebeuge und man nicht sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dann versucht man einfach eine Kniebeuge zu machen und stellt vielleicht fest, dass es nicht geht, vielleicht. Und ich habe mich aber viel damit beschäftigt, die letzten 20 Jahre. Und es ist tatsächlich so, wie das Gehirn hat zu viele Optionen, die Bewegung auszuführen.
Aber genau so ist es.
Genau, das ist total abgefahren.
Also die Leute, die gut in irgendwelchen Bewegungen sind, das sind nicht diejenigen, die ultimative Bewegungsintelligenz haben, wenn du jetzt sowas nimmst wie eine Kniebeuge oder auch einen Wurf oder einen Schlag oder sonst irgendwas, sondern die haben genau die optimalen Bedingungen, um diese Bewegung auszuführen und nicht so viele Bewegungen drumherum.
Ja.
Und deswegen ist es so, ich mache das so, wie es mein System vorgibt und das kann ich dann extrem gut. Also die Leute, der Typ, der jetzt gerade 512 Kilo gehoben hat, der hat keine sehr ausgeprägte Bewegungsintelligenz, der kann diese eine Bewegung halt sehr, sehr gut. Trotzdem Respekt.
Kreuzheben 512 Kilo? Mhm.
15 Volt hat er nicht hochgekriegt. Blöd.
Wie bitte?
515 hat er auch versucht, hat er aber nicht hochgekriegt.
Die 3 Kilo waren da zu viel?
Mhm, ist zu viel.
Hä?
Ist geil. 512 ging, 515 nicht.
Das ist ja crazy.
Naja.
Ja, okay, gut. Ja, aber das ist ja, also ich finde, das ist so für die Bewertung ganz wichtig, weil Menschen, die anfangen mit Bewegung oder die Sport machen oder irgendwie sowas, die, also da gibt es ja schnell so Kategorien, was gut ist und was schlecht ist.
Klar.
Und du sagst also, wenn jemand irgendeine Bewegung besonders gut kann, dann liegt es daran, dass der Körper diese Bewegung zufällig sozusagen optimal dafür ist. Mhm. Aber also zum Beispiel bei einer Kniebeuge hätte ich 400 Wege
genau.
auf Anhieb,
ja.
was zuerst, also welcher Muskel zuerst anspannt, mhm. in welchem Winkel der Po ist, in welchem mhm. Winkel die Knie sind. Wie
du musst dich entscheiden, du hast ja, da Freiheitsgrade.
Genau.
Und du musst dich entscheiden, das so oder so oder so zu machen. Und die andere Person hat möglicherweise nur den einen Weg und ist so, hä, so, was willst du?
Ja.
Wie denn sonst?
Ja, und das so. Führt dazu, also das führt dazu, das ist nicht was Gutes. Es führt
Nein.
nicht, es ist nicht so, oh yay, ich habe so viele Möglichkeiten, Nein. sondern das Gehirn ist so, ich habe viel zu viele Möglichkeiten, du machst diese Bewegung übrigens nicht.
Genau.
Weil ich sehe es als komplett gefährlich an.
Genau.
Du hast keine Ahnung, was du tust. Es gibt 2000 Optionen. Du kannst mir keine sagen, die gut ist. Also bewegst du dich gar nicht.
Ja, und du musst es machen. Also das eine ist, du musst einen Pfad folgen. Und das andere ist, du musst in jedem weiteren Zentimeter dich entscheiden zwischen 10 Pfaden und ja. den richtigen wählen.
Ja.
Das heißt also, es ist viel komplexer.
Ja.
Und umgekehrt ist es so, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel jemand, der sehr steif ist und sagt, ich gehe laufen, der hat die Steifigkeit, die du brauchst, um zu laufen. Du musst beim Laufen dein volles Körpergewicht mit einem Bein abfangen und dich aufs nächste katapultieren. Dafür brauchst du eine sehr hohe Steifigkeit. Jemand, der hypermobil ist, hat das nicht.
Mhm.
Deswegen kann man sehr einfach sagen, hypermobile Menschen sind erstmal keine guten Läufer.
Mhm.
Beziehungsweise der Weg, um laufen zu lernen, ist viel härter. Mhm. Denn wenn sie dann es schaffen, wenn ein hypermobiler Mensch es schafft, diese Steifigkeit aufzubauen, mhm. dann kann er sie ein hervorragender Läufer sein,
mhm.
hat sogar dann Vorteile. Denn ein steifer Mensch hat zum Beispiel eine begrenzte Schrittlänge. Eine sehr bewegliche Person kann eine größere Schrittlänge haben, was natürlich beim Laufen dann irgendwie Vorteile haben kann. Aber da musst du erstmal hinkommen. Das heißt, mhm. du musst erstmal diese Stabilität aufbauen. Und so ist es natürlich so, dass steife Menschen sagen, hey, wo ist denn das Problem? Du musst einfach loslaufen.
Ja.
Und dann machst du das ein paar Mal und dann passt das.
Ja.
Und die haben aber völlig andere Optionen und Beweglichkeiten und Hebel als diese hypermobile Person. Für eine hypermobile Person ist zum Beispiel die Stabilität im Becken ein Riesenthema. Das ist natürlich jetzt auch eine Frage, wie breit das Becken und so weiter. Aber die Frage, ob du dein Becken beim Laufen stabil halten kannst, das ist ja, darum geht's, ja?
Ja.
Und wenn du läufst und bist hypermobil und dein Becken hat eine Range of Motion von 90 Grad hoch runter, was viel wäre, also unmöglich viel, dann ist es ein Riesenakt, das zu stabilisieren.
Mhm.
Deswegen ist für eine hypermobile Person einfach loslaufen in den meisten Fällen einfach nicht drin.
Keine gute.
Sondern du musst das ja. erstmal tierisch aufbauen, bis
ja.
das kommt.
Ja.
Und das Witzige ist, dass hypermobile Menschen sich sehr oft als steif wahrnehmen. Das
okay.
heißt also, die Selbsteinschätzung ist sehr oft, nee, ich bin nicht hypermobil.
Mhm.
Was aber daran liegt, dass als Kinder sie einfach noch, oder als früher waren sie noch viel beweglicher und konnten sozusagen ihre Arme um ihren Hals knoten oder ihre Beine um den Hals knoten oder sonst irgendwas. Und das geht jetzt möglicherweise nicht mehr.
Mhm.
Und dann empfindet man sich nicht mehr als hypermobil.
Mhm.
Und es ist natürlich auch so, dass hypermobile Menschen nicht überall hypermobil sind, also von der Anlage her schon. Aber sie haben sehr oft Bereiche, wo sie dann eben nicht mehr hypermobil sind, weil der Körper anfängt, irgendwie zu versuchen, Stabilität zu erzeugen.
Ja.
Und wenn das nicht sozusagen auf dem richtigen Weg ist, im Sinne von
nicht
systematisiert, mit so stabil Kraft aufbauen. Und das Ding ist natürlich, also, naja, dann ist man halt in einigen Bereichen sehr steif.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel ein Punkt, also an den Ellbogen kann man oft gut sehen, ob jemand hypermobil ist. An den Knien kann man es oft gut sehen. Aber die Knie, also dieses Durchstrecken der Knie nach hinten, ist einmal etwas, was immer verboten wird. Im Sinne von nicht die Knie ganz durchstrecken, weil dann passiert was ganz Schlimmes.
Mhm.
Passiert, wenn man da drauf springt, aber ansonsten nicht. Und ansonsten ist diese Position wahnsinnig wichtig. Und dann ist es oft so, dass...
In der vollen Streckung zu sein.
Genau,
ja.
So. Und das ist bei Hypermobilen halt da, wo die Knie nach hinten durchgehen.
Mhm.
Und Die Position ist aber wichtig, weil es die Ruheposition ist und da kann eine hypermobile Person ruhig stehen, ohne sich aktiv stabilisieren zu müssen, einfach nur über den Muskeltonus. Und da kommen aber viele Hypermobile gar nicht mehr hin, weil sie schon Sicherheitsmechanismen entwickelt haben, also der Körper von selbst, oder weil sie ihr Leben lang gehört haben, Knie nicht durchstrecken. Und dann sieht dieses Knie in Anführungsstrichen normal aus. Aber das ist halt nicht die volle Streckung für eine hypermobile Person, sondern die volle Streckung für eine nicht hypermobile Person.
Okay.
Und deswegen ist das nicht richtig. Mhm. Und da kann das Knie nicht richtig arbeiten, sonst ist es in einer Zwischenposition. Und Hypermobile haben sehr oft, also einfach weil sie es können, ist es so, wenn du jetzt dann von mir aus auch noch in der Bubble bist mit Yoga und Pilates und so weiter, da ist oft dieser Hinweis mit Schulter hinten unten.
Ja.
Und dann haben die Schultern aber auch weit hinten unten, wie niemand anders es kann. Einfach weil sie überhaupt die Möglichkeit haben, das so weit runterzuziehen.
Auf Mitte Rücken.
Ja, und dann ist es aber wirklich so, dass die Rippen rausstehen aus den Schlüsselbeinen. Mhm. Also ich weiß, das soll so nicht. Ja. Sondern, und dann kann man wirklich die erste und zweite Rippe teilweise tasten oberhalb der Schlüsselbeine. Das heißt also, der Hals ist so lang und verletzlich und ungeschützt und die Schultern sind so weit unten, dass da gar keine Stabilität mehr möglich ist. Aber klar, wenn du dein Leben lang gehört hast, runter, runter, runter und dann hast du die Option, das Bindegewebe ist so weit, also so dehnbar sozusagen, dass das fast so ist wie so diese afrikanischen Völker, die sich den Hals sozusagen mit so, was das Gleiche ist, was wir auch machen, nur halt eben
mit Schmuck stabilisieren.
Stabilisieren, ja. Genau.
Ja, und dann entsteht ja dieser Choke.
Genau, und damit klemmst du dir dann alles, was eigentlich da durch muss, und da muss eine Menge durch, ab.
Das nämlich heißt, die Versorgung zum Gehirn.
Genau, die Versorgung zum Gehirn hilft. Wenn das geht, Atmung wird abgedrückt, der komplette venöse Rückfluss aus dem ganzen Körper wird abgedrückt und der lymphatische Rückfluss wird abgedrückt. Das heißt also, no good, so, das, ist, das geht so nicht. Und ja, einfach nur, weil sie es können, die Hypermobilen. Und das Problem ist, dass sie ihr ganzes Leben lang hören. Schulter runter, lass locker hängen, zieh die Schulter nicht hoch. Ja.
Ja, und dann ist es
im bei einer steifen Position kann es ja gar nicht so schlimm werden, weil sie kann es gar nicht umsetzen. Ist so, sind unten. Weiter geht's nicht. Ja, Glück gehabt.
Ja. Aber dann ist es im Prinzip eigentlich wie eine Ballettposition sozusagen,
genau.
So wie man das ich habe das früher im Ballett auf jeden Fall so gelernt.
Ja, für das auch im Kunstton war das so, im normalen Ton nicht sozusagen. Aber,
und im Yoga ja auch.
Yoga, Karate ist auch Kunstform.
Ja.
Ich habe Karate gemacht.
Ja.
Da lernt man das und auch am Tisch. Ja. Kind sitzt gerade. So heißt ja nicht, zieh die Schultern zu den Ohren, sondern
runter.
Brust hoch, Schulter runter. Ja, das ist anständig. Ja, Juti. Und jetzt geht es natürlich darum, was machen wir da dran?
Ja.
Warte, lass mich überlegen. Also ich glaube, dass
vielleicht Ausdauertraining.
Nee.
Nicht Ausdauertraining.
Aber das ist ja das Geile, dass also hypermobile Personen bei mir reinkommen und sagen, ich wäre gern beweglicher. Genauso wie bei mir Ultra-Kraftbären reinkommen und sagen, ich würde gerne noch ein bisschen Kraft aufbauen. Ja.
Ja, weil man
you don't need that.
Ja. Ja, aber weil das ist, was man gut kann. Deshalb hat man dann keinen Bock, das Gegenteil zu machen.
Ja, ist aber nicht so, sondern hypermobile Menschen müssen sich stabilisieren und da hilft Krafttraining einfach. Mhm. Und je hypermobiler, umso wichtiger wird es, systematisch mit der Langhantel zu trainieren. Also wenn du jetzt jemanden hast, der sehr klein ist, hypermobil und 15 Jahre geturnt hat, dann würde man sagen, okay, du wirst es vielleicht schaffen, wenn du es sehr gut machst, dich mit einem Bodyweight-Plan selber zu stabilisieren und damit vollständige Stabilität hinzubekommen. Mhm. Aber je hypermobiler die Person ist, umso dringender braucht sie Hanteln, denn Hanteln helfen, feine Abstufungen zu machen.
Ja.
Und je größer die Person ist, same. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt also, schwierig wird es dann, wenn du eine ernsthaft große, hypermobile Person hast.
Ja.
Dann ist schwierig.
Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass es nicht ernsthafte Schäden oder ernsthafte, also einen langen Diagnoseweg und einen langen Leidensweg. Also
ist oft so, ja.
Ist oft so. Ja, also vor allen Dingen, wenn die Person über Mitte 30 ist, ist es, kennen wir einige Beispiele, das dann eben auch ganz schwer, weil eben die Therapieform mach systematisches Krafttraining einfach nicht besonders verbreitet ist. Mhm. Und dann hat man eben in dem Alter oft schon zwei Rücken-OPs gehabt und eine Schulter und Knie und
Schulter luxiert.
Genau. Also das ist dann häufig ein Indiz dafür, zu sagen, okay, vielleicht muss ich da mal anders rangehen, wenn das so gehäuft kommt und man das Gefühl hat, okay, warte mal, so richtig ist nicht nachvollziehbar, sozusagen, woher das kommt.
Ja, und vielleicht, ich würde gerne mal einen Punkt sagen, auch wenn er jetzt nicht nur dafür gültig ist, aber das, was mir immer wieder auffällt, auch wenn Menschen kommen, die uns schon kennen, der Sinn von Krafttraining, der eigentliche Sinn von Krafttraining ist nicht, dass man damit die Knochen stärkt, die Muskeln stärkt, Hormone aufbaut, Fett abbaut, bla bla, das ist alles schön gut. Sondern der eigentliche Sinn von Krafttraining mit der Langhantel ist, dass wir die zugrunde liegenden Bewegungsmuster, die man macht, ohne drüber nachzudenken, ein für alle Mal verändern kann, wenn man es richtig macht. Mhm. Und das heißt, die Art, wie ich etwas aufhebe, die Art, wie ich eine Treppe hochgehe, die Art, wie ich aufstehe, die Art, wie ich überhaupt gehe, kannst du verändern, wenn du systematisches Krafttraining machst. Und je hypermobiler du bist, umso dringender hast du es.
Ja.
Weil du das für dich optimale Muster nicht gefunden hast, weil du so viele Optionen hast, dich sozusagen durch den Alltag zu schlackern mit all den Möglichkeiten, die du hast. Ja. Und du hast diesen Pfad noch nicht gefunden und du wirst ihn nur spüren, wenn du ihn gegen einen Widerstand machst. Denn wenn du den richtigen Pfad hast, dann geht dieser Widerstand auf einmal leicht hoch.
Ja.
Alle anderen Pfade werden verboten, weil das Gewicht zu schwer ist und du spürst, komm ich nicht hoch. Und dann findest du den einen Pfad, wo es auf einmal locker durchgeht und dann sagt dein Gehirn, ach geil, der Pfad ist ja echt gut, den merke ich mir. Und dann ist es automatisch.
Ja.
Das ist der Grund, warum Krafttraining so wichtig ist und bei Hypermobilen noch mal mehr.
Ja, okay.
Ja.
Yes, sehr gut.
Okay.
So viel dazu. Ich habe mich gerade gefragt, aber also weil wir würden ja jetzt nicht einsteigen und einen Pfad vorgeben. Pfad, jetzt bin ich schon in diesem Terminus. Wir würden ja jetzt nicht darüber sprechen. Ich habe mich gerade gefragt, müssen wir jetzt diesen Menschen sagen, okay, was müsst ihr tun? Ihr müsst systematisches Krafttraining machen. Punkt.
Okay, gut. Naja, du kannst irgendwie anfangen, das ist schon okay.
Hier auch ist mal eine Übung. Ja, man hat. Ja, nee, ist Quatsch. Nein, ist Quatsch.
Das ist okay, erstmal mit sowas wie Kettlebell-Training oder auch erstmal mit Bodyweight-Training irgendwie basic anzufangen und zu sagen, ich schaffe mal eine Basis so, aber am Ende ist es, du musst schweres Krafttraining mit der Langhantel machen und es funktioniert auch nicht, keine Ahnung, was du sonst noch vorschlägst. Also es funktioniert nicht EMS, es funktioniert nicht Maschinen, es funktioniert auch nicht der Kurs mit der Langhantel, sondern es ist
Bodypump.
Nee, Bodypump, genau. Du sprichst das lustig aus. Body Pump.
Ja, ist das nicht?
Ja, doch, klar.
Mit so, ja, wo man so
Hot Iron.
Ja, Hot Iron, genau.
Das ist gut, aber es ist halt kein systematisches Krafttraining.
Ja. Okay, gut.
Pilates auch nicht übrigens.
Dann kommen wir jetzt zu den Fragen.
Ja.
Ja, sehr gut. Liebe Inka, lieber Alu, hier eine Frage. Mein Sohn 12 sagte heute, er möchte gerne ins Fitnessstudio Krafttraining machen.
Jawohl.
Meines Wissens nach geht das nicht in dem Alter. Welche Möglichkeiten hätte er zu Hause? Was geht in dem Alter? Was ist definitiv nicht gesund? Er geht bereits einmal die Woche zum Schwimmtraining und seit dem Frühjahr, je nach Wetter, einmal bis zweimal die Woche ca. 30 Minuten Rennrad fahren. Cool. Ansonsten ist er aber bewegungsfaul, in Anführungszeichen, geworden und hat, glaube ich, manchmal nicht die Kraft, die er bräuchte für seinen wachsenden Körper. Ich habe eure digitale Mitgliedschaft und könnte daraus sicher ein paar Übungen mit ihm machen, wenn ihr mich in die richtige Richtung stupst.
Ja, sehr gerne. Gut, also jetzt bei Bewegungsfaul muss man natürlich gucken, da ist es sehr oft so, dass sie einfach mit den Kalorien nicht hinterherkommen. Mhm. So, das heißt, also wenn nicht sozusagen genug hochwertig Stoff da ist, dann bewegen sie sich halt nicht mehr. Das haben wir ja genauso erlebt. Mhm. das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten ist es so, die ganze Geschichte mit Krafttraining für Kinder ist nicht, das war schon immer Unfug, aber jetzt ist es wenigstens auch bewiesen, dass es Unfug ist. Mhm. Das heißt also, er kann
nur mit 12 nicht ins Fitnessstudio gehen, das ist tatsächlich so, ja, weil die meisten Fitnessstudios sagen 16.
Genau.
Genau, ganz wenige sagen das nicht. Also sogar in Begleitung eines Trainers, ja, wie wir
gar keinen Sinn.
Schon häufig versucht haben, geht es nicht.
Die haben mich literally nicht reingelassen, mit, obwohl sie wussten, wer ich bin. Sozusagen. Ja. Egal.
Ja.
Also das ist kompletter Unfug. Das heißt, Kinder können genauso richtiges Krafttraining machen wie Erwachsene. Natürlich ist es so, wenn man kompletten Unfug baut, dann ist das für Erwachsene gleichermaßen schlecht wie für Kinder. So, aber richtiges...
Aber du hast endlich richtig stark.
Genau, du hast endlich richtig stark. Und du hast auch Kettlebell, vielleicht als Einstieg. Also zu sagen, wenn der 12 ist, dann kriegt er eine 8er Kettlebell zum Einstieg erstmal. Und dann spaßeshalber den Kettlebell Flow, also aus dem Kettlebell-Kurs den Kettlebell Flow zusammen erlernen. Vielleicht dann eine 6er und eine 8er, dann könnt ihr es zusammen machen, so für die Technik lernen. Und ansonsten wäre das nächste halt eine Langhantel kaufen und Kreuzheben machen. Also,
ja, also ich glaube, da sind, also ich habe drei Punkte so ein bisschen.
Ich war fertig.
Warst du?
Ich glaube, ja.
Ja, okay. Also ich glaube, es ist wichtig, also der Grund, warum er sagt, dass er ins Fitnessstudio will, ist nicht der Grund, warum wir wollen, dass er ins Fitnessstudio will. Er will ins Fitnessstudio, weil er einen dicken Bizeps will, weil er...
stark sein will. Weil er stark aussehen will.
Er will nicht stark sein, sondern er will stark aussehen.
Korrekt.
Und das ist dieser Punkt, das haben wir schon hunderte Male erlebt, dass genau dann das einsetzt. Ne? Die Hormone fangen an, sich umzubauen und dann entsteht eben meistens bei Jungs, ja, sehr klischeehaft, aber
das
ist
war
so,
bei mir nicht so.
Genau. Dann möchten die Bizeps-Curls machen, weil sie möchten, dass sie einen dicken Bizeps haben und dass es irgendwie stark aussieht.
Ja.
Das Interesse, was wir haben oder du hast, wäre zu sagen, okay, wichtig ist ein systematischer Kraftaufbau, der dazu führt, dass sein Körper, vor allen Dingen in dieser Veränderung, funktional bleibt und weiter wird mit den neuen Bewegungsmustern, mit der Hormonumstellung und so weiter. Erstens. Zweitens, für die Laune, weil Pubertät geht los. Das ist super wichtig, genauso wie in den Wechseljahren, wo alles durcheinander geht. Das sind Zeiten, da brauchen wir das als Outlet. Die Muskeln sind endokrine Organe, bla bla bla. Das ist eine richtig gute Sache, wenn ich weiß, ich habe da eine Systematik drin für dich als Mutter und für ihn, weil das eine anders stabilisiert als zum Beispiel ein Ausdauersport. Also Schwimmtraining oder Rennradfahren
ist anders.
Und was, glaube ich, aber in der Kommunikation mit ihm helfen würde, wäre zu sagen, okay, du darfst im Prinzip beides. Also
ja, klar.
Bizeps-Curl machen ist nicht gesundheitlich schlecht. Nein. Was nicht funktioniert, ist ausschließlich den Oberkörper zu trainieren und nicht... die Kraft des Körpers zu trainieren.
In der Kommunikation ist es so, also wir wollen sozusagen das Vernünftige und dafür wäre es wichtig zu sagen, mach Kreuzheben, Punkt, um echt zu sein. So. Und er will aber dicke Muskeln und dicke Muskeln sind im Wesentlichen Arme und Brustmuskulatur und deswegen wäre es jetzt in einem zweiten Schritt sehr sinnvoll zu sagen, okay, mach Kreuzheben. Warum? Wenn du Kreuzheben machst, dann wird der Rücken breit und alle Muskeln am Körper wachsen. Und das willst du.
Ja, und ich glaube, dass das Athletische für seinen Sport ein gutes Argument ist, weil das hilft meistens.
Ist auch, also, aber willst du breite Schulter, mach Kreuzheben, also so einfach.
Genau, aber willst du besser werden im Schwimmen und willst du besser werden im Rennradfahren?
Hilft auch.
Dann brauchst du auch systematisches Krafttraining. Ich glaube, das ist ein klar, Argument, was auf jeden Fall hilft.
Hätte jetzt bei mir nicht gezählt in der Zeit, aber ja.
Wirklich? Also, okay, gut.
Es war schon so...
Das war egal.
Size does matter und sonst auch nichts.
Okay.
Also,
okay.
So, und dann dazu bitte, also Kreuzheben und dazu bitte Bankdrücken und Klimmzüge.
Ja.
Weil das geht dann direkt auf die Arme und auf die Brustmuskulatur, aber er muss immer erst Kreuzheben machen und dann Bankdrücken und Klimmzüge. Und dann hat er alles, was er will und wir auch.
Ja. Und du schreibst, ich weiß, dass du das Bewegungsfaul in Anführungszeichen gesetzt hast. Und ich weiß auch, dass du eine richtig gute Erklärung hinterhergebracht hast und gesagt hast, die Kraft, die er bräuchte für seinen wachsenden Körper. Und trotzdem muss ich einmal dazu sagen, dass es super wichtig ist, wie wir sprechen, beziehungsweise uns selber zu reflektieren, was unsere Filter sind. Und wenn du unsere Mitgliedschaft hast und die Dinge, die du sagst, nehme ich an, dass du sehr aktiv bist, dass du, dass
der Junge Bewegung fährt ja auch nicht umsonst Rennrad,
also Sport, das genau, ja nicht ein großer alten, großer Teil deines Alltags, deines Filters ist. Ja. Und es ist wahnsinnig machtvoll, wenn wir als Eltern diese Filter haben, die dann auch dazu führen können und gerade in der Pubertät, also so an der Grenze, ne, er ist jetzt 12, also mit 13, 14, 15, 16, da wird es schwieriger, wenn ich so einen Bewertungsfilter in mir trage. Das fühlen die Kinder, egal ob ich es sage oder nicht. Deshalb, das wäre mein ganz vorsichtiger Hinweis, dass du ein ganz kleines bisschen guckst, sozusagen vielleicht dich selber hinterfragst, wo diese Bewertung von faul vielleicht was Transgenerationales ist, was da so ein bisschen mitwirkt, das kann nämlich dann irgendwann ins Gegenteil umschlagen. Und dreimal die Woche Sport zu machen und den Wunsch zu äußern, ins Fitnessstudio gehen, klingt für mich gar nicht
direkt bewegungsfaul.
Gar nicht, ist jetzt nicht nach bewegungsfaul, gar nicht.
Ja.
Okay, gut. okay, dann kommt die zweite Frage. Hallo ihr Lieben, in eurer aktuellen Podcast zum Thema Füße, oh Gott, da fehlt ein Teil des Satzes, egal, relativ am Anfang beginnt Alo so nebenbei etwas zu eingewachsenen Fußnägeln zu sagen. Das kam für mich ein bisschen zu kurz, da ich dort leider auch ein wenig zu neige. Haben eingewachsene Fußnägel etwas mit der Fehlstellung, Fehlbelastung des Fußes zu tun? Und wenn ja, was kann ich ändern? Lieben Dank für eure wertvolle Aufklärungsarbeit.
Ja, haben sie. Also sehr oft. Natürlich gibt es auch einfach Krankheiten, Pilze so, aber meistens ist das nicht, sondern meistens ist es so, dass die Zehen in den Füßen Kontakt haben mit dem Fußrand. Und zwar meistens der große Zeh und der kleine Zeh. Und dann werden die nach innen gedrückt und wenn du die Dinger 8 Stunden am Tag anhast, dann wächst der Fußnagel in die falsche Richtung und gräbt sich dann möglicherweise links, also beziehungsweise auf der anderen Seite, wo er weggedrückt wird, in den Rand des Nagelbetts sozusagen. Und sehr oft platzen die Nägel dann auch auf und dann sind sie anfällig für Pilze und so weiter. Also, aber das Erste ist, ein Nagel kann nicht richtig wachsen, wenn die Zehen nicht in der Position sind, in der sie sein sollten. Und die Position, in der sie sein sollten, ist, dass sie, wenn du stehst, keinerlei Kontakt miteinander haben.
Mhm. Und haben wir eine Folge drüber gemacht, über Schuhe gerade.
Ja, genau. Daher kommt das ja.
Nee, aber ich glaube, das war aus einer anderen Folge.
Ah, okay.
Glaube ich.
Ja, okay. Kann sein. Anyway, also das heißt, die Zehen müssen so stehen, dass, also der Fuß muss stehen, so dass die Füße, die Zehen keinen Kontakt haben, weil der Fuß so gespreadet ist, trotzdem aktiv, dass die sich im Prinzip nicht berühren und dann sind das schon mal bessere Voraussetzungen dafür, für den Nagel, um zu wachsen. Und die nächste Frage wäre dann, kannst du das auch, wenn du im Schuh bist? Und wenn du dann im Schuh bist und der Schuh drückt den großen Zeh gegen den Mittelzeh und den kleinen Zeh gegen den Ringzeh, dann hast du ein Problem. Und noch größeres Problem hast du, wenn die Decke des Schuhs Kontakt hat mit den Fußnägeln. Dann hast du auf jeden Fall ein Problem.
Also das eine sind Schuhe und das andere ist endlich richtig Fuß.
Ja.
Okay.
Oder eben auch keine Schuhe oder so.
Ja, okay. Herrlich.
Ja.
Gut.
Gut. So, dann so viel dazu. Waren wir ein bisschen wirr heute? Du vielleicht? Ich nicht so?
Ich glaube, es war nicht so schlimm. Nee? Wir waren schon wirrer.
Ja? Ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich heute Mr. Stringent war hier, aber gut. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch eine schöne Woche und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.